Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, lieber Benedikt.
Elsbeth, wir haben in den letzten Wochen uns oft unterhalten, also auch per WhatsApp und so weiter, über die aktuelle Situation in unserem Land, in der Welt, was alles passiert, aber vor allem eben auch in Österreich, die aktuellen Entwicklungen, die Regierungsverhandlungen, das Hin und Her, dass im September die Nationalratswahl mit dem unglaublichen Ergebnis, dass das erste Mal die FPÖ an erster Stelle ist, dann eben durch das Geschick des Bundespräsidenten, dass eine Dreierkoalition verhandelt worden ist, die gescheitert.
Die Amerika-Wahl. Ist
die Amerika-Wahl, Trump, der weiter sich fortsetzende Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, von Israel und Gaza gar nicht zu reden. Aber jetzt eben konzentriert auf Österreich, diese Entwicklungen in dem Land, wo ein hoher Prozentsatz unserer Bevölkerung für diese rechtsradikale, rechtspopulistische Partei stimmt oder denen ihre Stimme, ihre Legitimation gegeben hat. Jetzt, so wie wir es gerade reden, wo Koalitionsverhandlungen jetzt dann doch laufen, wo es sein könnte, mal sehen, was ja, da rauskommt.
Wenn nicht jetzt, dann auch eine Wahl.
Aber egal, wie jetzt der aktuelle Stand ist, in jedem Fall, wo diese Partei, wo manche auch den Begriff Brandmauer und so weiter verwenden, ein Begriff, der in sich auch wieder ein bisschen fragwürdig ist. Also schwierige Zeiten, bedrohliche Zeiten. Und viele Menschen, auch in meinem Umfeld, die sich damit auseinandersetzen, mit diesen Entwicklungen, die auch vielleicht immer an das Gute, an das Positive, an die Entwicklung, an die Bildung, wie wir gesprochen haben, an Lernen, an Weiterentwicklung, an das Positive denken. Ich sage ja für mich schon, ich bin Optimist, aber gleichzeitig ein kritischer Realist, auf den Punkt gebracht, was viele Menschen in meinem Umfeld und vielleicht sogar auch du sagen, ich bin unfassbar frustriert. Man kann andere Begriffe auch finden für frustriert sein.
Ja, so geht
das. Resignativ, ich bin enttäuscht, mir fehlt es an dem Optimismus, dass wir uns in eine gute Zukunft entwickeln. Ich weiß gar nicht, was alles passiert, aber da ist einfach unfassbar viel Frust. Und deswegen die Frage an dich, wie mit diesem Frust umgehen, beziehungsweise ich setze in Klammer schon, was ist für dich Frust, aber meine Frage heute, wie mit dem Frust umgehen?
Das ist eine gute Frage, lieber Benedikt. Ich habe natürlich immer sofort auch gedacht, wie du gesprochen hast, wie würde ich jetzt Lehrerin sein? Also wie würde ich auch anderen helfen, mit der Situation umzugehen? Aber zuerst muss ich es einmal mit mir selber muss ich umgehen können. Mit all dem, was mich tatsächlich durchaus auch verzweifeln lässt. Ja? Man darf ja nicht vergessen, in dem Alter, in dem ich bin ich ja aufgewachsen mit einer total positiven Hingabe an die Zukunft und alles unter dem Motto, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und jetzt stehen wir da und meine Ideale, die ich auch als Lehrerin immer gelebt habe, sind auf einmal keine Ideale mehr. Weißt du, das ist schon arg für mich und ich überlege immer wieder, wie kann ich, die ich sehr betroffen bin von all den Entwicklungen, wie kann ich aus dem Ganzen heil heraussteigen und im nächsten Schritt, wie kann ich auch Zuversicht vermitteln? Ja, und ich denke mir halt, also jetzt, was für mich sehr wichtig ist, ist diese, du kennst ja die Wertepyramide wahrscheinlich, ja, und natürlich von sozialer Sicherheit, von zuerst einmal materieller Sicherheit und sozialem Gefüge und, steht dann ganz an der Spitze der Pyramide mein höchster Wert. Und da habe ich natürlich das Glück, dass ich ein spiritueller Mensch bin und natürlich jetzt auch höchste Werte habe, trage in mir, die eigentlich unabhängig sind von all dem, was passiert.
Mhm.
Und da denke ich...
Als Grundhaltung.
Als Grundhaltung, ja. Und das ist natürlich schon etwas, das einen auffangen kann unter Umständen. Ja? Wenn du denkst, das fällt mir jetzt gerade ein aus persönlicher Geschichte einer Freundin, dass der Bonhoeffer im KZ das Lied geschrieben hat von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Ja, dann denke ich mir, das ist schon ein Vorbild, wenn du Werte, unvergängliche Werte hast, und das können ja auch säkulare sein, ja. Ich habe jetzt, du hast mich gefragt, ja. Das ist schon wichtig, weil ich überlege, wenn ein Mensch, ja, jetzt hat ja zum Beispiel in Los Angeles alles gebrannt, wenn der höchste Wert eines Menschen sein Reichtum ist, sein Haus, sein Swimmingpool, sein alles, also der materielle Besitz, und das ist dann kaputt, dann hat er die höchsten Werte verloren, dann müsste er sie theoretisch umbringen, weil ihn nichts mehr hält. Der höchste Wert ist das, was mich hält, was mich durchträgt durch die Zeiten. Ja? Also das überlege ich schon. Und da gibt es natürlich noch viele andere Dinge.
Darf ich kurz einwerfen?
Ja.
Bevor wir wirklich, möchte echt die Frage dann noch einmal stellen, wie mit dem Frust umgehen. Aber ich habe so vorher so eine Allgemeinbeschreibung gemacht über Frust und meine Wahrnehmung und in meinem Austausch. Aber jetzt noch einmal ganz konkret. Fühlst du oder bist du frustriert?
Also ich würde für mich das Wort frustriert nicht verwenden.
Mhm.
Das ist mir so wenig deutlich. Ja? Ich bin A, resigniert, weil ich denke, die Ideale, mit denen ich nicht nur aufgewachsen, also für mich, die ich für mich festgelegt habe, so muss man sagen, und die ich auch weitergegeben habe, haben keinen Bestand mehr. Also die haben sich nicht weiterentwickelt. Ja, unsere Gesellschaft hat sich nicht hinentwickelt zu einer humaneren, zu einer toleranteren Gesellschaft, die auch umgehen kann mit denen, die anders denken und so. Das ist für mich von der Auflehnung, die ich zuerst hatte dagegen und dem Weiterkämpfen, in eine Resignation gemündet. Also ich traue jetzt eigentlich der Gesellschaft alles zu, weil ich diese optimistische Haltung, es geht alles in Richtung, letztlich in Richtung positive Entwicklung, die habe ich nicht mehr. Das ist das eine, was du als frustriert bezeichnest. Und das andere ist schlicht und einfach auch eine Angst vor der Zukunft. Und das trifft das Wort frustriert auch nicht. Ja.
Sondern dann Angst?
Angst vor der Zukunft, das ist mehr als Frust. Das ist Besorgnis, Unsicherheit. Und jetzt glaube ich auch, dass das ein wichtiger Faktor ist im Umgang mit Frust. Der Mensch, das merke ich auch an mir selber, bräuchte eine gewisse Sicherheit, um die Ängste in Schach zu halten. Weil wenn ich jetzt denke, dass Europa auf einem durchaus rechten Weg ist, ja, recht im Sinn von bis hin zu rechtsextrem. Ja,
gelenkt von rechten Parteien.
Gelenkt von rechten Parteien. Macht das, ist ja das Spektrum eröffnet, das ganze Spektrum von einerseits Traditionsbewusstsein, Schauen auf die Errungenschaften, die wir schon haben und Bewahrung dessen, was wir als gut empfinden, bis hin zu dem Rechtsradikalismus, wo man ausmerzen muss, was nicht zu uns gehört, wo wir die Besten sind und aufpassen müssen, dass ja niemand hereinkommt, wo man alle ja, im Ausmerzen wegschicken, als krank empfinden, alle, die nicht so sind wie wir, sind böse. Also dieses ganze Spektrum ist offen.
Mhm.
Ich wüsste gerne einfach, und ich glaube mit mir auch vielleicht große Teile der Bevölkerung, was genau wird sein? Ja? Mhm. Was genau wird sein?
Was wird kommen?
Was wird kommen? Kann es wieder sein, dass wir Menschen einsperren oder gar, wie wir es schon hatten, durchaus auch töten, ja, die wir als nicht zu uns passen, womöglich als Schmarotzer, womöglich als, also Sie, wir kennen ja da viele Wörter, die verwendet wurden für die.
Systemkritiker.
Ja, aber es ist ja weitergegangen. Ich meine, wenn man zurückblickt jetzt, ich bin jetzt auf der anderen Seite des rechten Spektrums, wenn man zurückblickt, wie viele Menschen in der jüdischen Bevölkerung waren Systemkritiker.
Mhm.
Ja, da war ja der Großteil, waren ja einfach, die haben sich als Deutsche und Österreicher gesehen und haben da ihre Arbeit gemacht, ein kleines Geschäftel geführt oder auch Geldgeschäft. Ist ja wurscht. Ganz ein normaler Querschnitt durch die Bevölkerung.
Rassismus. Es war Rassismus.
Rassismus, ja. Mhm. Und den sehe ich natürlich schon. Aber es würde mir mehr Sicherheit geben, wenn ich genauer wüsste, sind das nur entsetzliche Negativparolen, um die Menschen zu manipulieren, dass sie einen werden? Ja, wir schmeißen sie alle raus und so. Weil das ist ja auch unrealistisch. Ja? Es ist unter der ersten schwarz-blauen Regierung mit Schüssel Haider und dann später Susanne Ries-Passa, ja, niemand abgeschoben worden, weil es gesetzlich gar nicht geht. Und es sind auch welche aufgenommen worden von den Migranten in unserem Land. Also das sind ja, das machte mir Angst, weil man muss tatsächlich die Verfassung ändern, man muss die Gesetze ändern, damit man sowas kann, wie Ausländer rausschmeißen.
Könnte theoretisch ja tatsächlich auch passieren.
Ja, eben. Und das ist aber furchtbar, von dem habe ich Angst.
Ja. Also für mich ist der Begriff Frust, ich gehe total mit dir mit, also ich meine auch, dass er nicht alles abdeckt und das, was du mit Besorgnis und mit Angst eingebracht hast und zusätzlich beschrieben hast, da gehe ich total mit, finde ich auch so. Ich habe den Begriff Frust verwendet, weil er schon sehr viel beschreibt mit einem Wort und man versteht darunter, was gemeint ist. Und es ist noch nicht so, es ist ein starkes Wort, aber es ist nicht so stark, dass es zum Beispiel diese Resignation beinhaltet, die ja schon wieder mit in Richtung Verzweiflung, in Richtung Hoffnung, völliger Hoffnungslosigkeit geht. Und das wäre mir dann doch zu stark.
Ja.
Also Frust ist für mich persönlich eher das Gegenteil von Hoffnung. Also das Hoffen auf etwas Gutes, das Hoffen auf eine gute Entwicklung. Und frustriert bin ich dann, wenn ich sehe, dass es keine positive Hoffnung gibt oder keine positive Entwicklung. Insofern würde ich für mich persönlich tatsächlich schon sagen, ich bin zu einem Stück weit frustriert, würde es aber genauso auch wie du beantworten, dass es so im letzten endlich, also so wirklich im vollen Sinn, Umfang, würde ich es auch nicht sagen, dass es dann zutrifft, weil ich dennoch immer noch Optimist bin und die Hoffnung nicht jetzt aufgegeben habe. Also insofern ist es jetzt nicht so stark. Aber das, was du beschrieben hast, möchte ich auch so unterstützen. Es ist aus der Beobachtung heraus, aus der Entwicklung, ist es für mich ein Überraschtsein, ein einfach fast nicht glauben wollen, welche Entwicklungen möglich sind. Okay, wir haben das ja alles auch immer wieder erlebt in den letzten Jahren, dass gewisse Entwicklungen und gewisse Absurditäten sichtbar geworden sind. Und da haben wir halt gesagt, ja, also wir haben das reduziert auf einzelne Figuren, die quasi eine eigenartige Entwicklung gemacht haben, abtrünnig geworden sind oder vielleicht dann sogar juristisch einen Rechtsbruch gemacht haben und zu Täter wurden. Ja, aber dass es allgemein oder ein Großteil in der Gesellschaft, ein ernstzunehmender Teil in unserer Gesellschaft, der, und das möchte ich ja nicht unterstellen, der jetzt in den Extremismus verfällt, das wäre ja auch zu einfach. Nein, das wäre ja zu einfach. Ich habe damals vor der Wahl in einem Gespräch gesagt, also, und die Überzeugung habe ich schon, wenn du der FPÖ oder in Deutschland der AfD deine Stimme gibst bei der Wahl, dann entscheidest du bewusst. Und egal, ob du jetzt aus Protest, als Gegenantwort, als Unzufriedenheit, Rebellion oder Kritik. Ja,
wofür entscheidest du dich? Entscheidet sich einer, der die FPÖ und die AfD wählt?
Ja, nein, ich habe ja noch, wir haben es eh auch schon mal besprochen, ich habe ja noch Verständnis, wenn Menschen nicht mit der aktuellen Entwicklung zufrieden sind.
Ja, dann wählen sie auch nicht einfach
eine. Naja, Karte. Aber doch, das sieht man ja in der Wahlforschung, das ist die Motivation. Es ist natürlich eine Unzufriedenheit, die veranlasst dann, und das ist ein großes Spektrum, Protest ist jetzt nur ein Aspekt, aber was ich damit sagen möchte, ist, es wäre auch zu einfach zu sagen, die FPÖ-WählerInnen handeln alle aus ideologischer Motivation.
Und
das meinte ich damit, da muss man sehr vorsichtig sein. Und so ein Gespräch hatte ich, wo ich sehr provokativ gesagt habe, wie kann man, oder es müsste sich jeder, der da die Stimme gibt, auch sich den Vorwurf gefallen lassen, dass du dann Rechtspopulismus auch legitimierst. Und da kam dann sofort der Gegenwert, du meinst ja jetzt nicht, dass da jetzt alle FPÖ-WählerInnen quasi das N-Wort sind, ja? Und natürlich nicht. Aber da sieht man schon wieder den Populismus und man sieht auch schon wieder da die Spaltung, die wirklich also einfach sich aufteilt und wo Frontal und Fronten entstehen. Aber jetzt noch einmal zurück zu meinem Frustempfinden. Ich bin ein absolut optimistischer Mensch. Ich glaube an das Gute, ich glaube an gute Entwicklungen, ich glaube an die Schaffenskraft des Menschen, die ihn einfach vorantreibt und wo es eigentlich immer nur positive Entwicklung geben kann. Aber das, was jetzt passiert, ist eigentlich tatsächlich, trifft auf das nicht Beschriebene nicht zu. Es ist ein Rückschritt und es macht mich ratlos, es besorgt mich und es, ja, Angst ist auch so jetzt ein relativer Begriff, aber sagen wir, die Entwicklungen ängstigen mich, weil es ein Rückschritt sind und weil, so wie du es beschrieben hast, weil wir nicht wissen, was passieren kann. Wir kennen negative Beispiele und wir wollen nicht so einen Trumpismus, wir wollen auch nicht der Urbanisierung in unserem Land, das so schön ist, das so vom Wohlstand geprägt ist und das eigentlich, auch wenn man oft abfällig sagt, und wir scherzen damit, eine Bananenrepublik, aber trotzdem ja, vielleicht würde ich tatsächlich sagen, wenn Werte, von denen wir geglaubt haben, dass sie die Errungenschaft und die Norm und unsere Richtschnur sind, in Frage gestellt sind. Und Werte meint eben Menschenrechte, meint eben auch wirklich Integration, Inklusion. Werte meint Rechtsstaatlichkeit, meint Demokratie, meint Bildung, offene Bildung, meint einfach auch das Nützen von Möglichkeiten.
Ja, das ist jetzt in Frage gestellt.
Meint auch Internationalität, meint der Miteinander, meint natürlich genauso auch europäisch, weil wir leben nicht auf einer Insel, wir sind eingebunden in ein größeres Ganzes.
Die ist so klein weltweit.
Das Miteinander ist notwendig und davon kann man sich nicht separieren, auch wenn man glaubt, es ist einfacher. Und das Einfache beantwortet es eben, ja, meine Antwort ist, es ist diese Sehnsucht, die Welt zu vereinfachen, das Chaos in dieses Tohuwabohu irgendwie überschaubar zu machen, indem man es ganz klein und reduziert. Also insofern ist die Entwicklung tatsächlich frustrierend, beängstigend, besorgniserregend. Ich hoffe natürlich immer noch.
Ja, also ich glaube, Benedikt, dass vieles einfach auch mit dem zunehmenden posttotalitären, möchte ich sagen, Materialismus einhergeht, unabhängig nur von jeder Partei, die westliche Welt, einen anderen kann ich es nicht so beurteilen, erfasst hat. Weil wie kann es sonst sein? Ich suche ständig nach Erklärungen, weil Österreich gehört nach wie vor zu den, glaube ich, 4 reichsten Ländern in Europa und zu den, wie ich gelesen habe, ob es stimmt oder nicht, 10 reichsten weltweit.
Wirklich 10? Das klingt mir jetzt ein bisschen zu übertrieben. Aber
weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Vielleicht bezogen auf die Größe und die Bevölkerungsanzahl.
Ja, ja, auf jeden Fall. Geht es uns jetzt so global gesehen, geht es uns alles andere als schlecht und trotzdem hat man uns erfolgreich eingeredet, dass sich alles ändern muss, weil es so schlecht geht. Und ich suche immer nach dem, was nämlich wirklich schlecht geht, ja, weil wir ja weltweit gesehen im Vergleich gut leben.
Gut, ich meine, die ganze Welt ist in der Krise.
Ja.
Und es gibt viele Aspekte, also von der Klimakrise angefangen. Also da sind natürlich viele, viele Dinge und wirtschaftlich passiert natürlich sehr viel. Wir merken es ja an großen Firmen, großen Konzernen, die in Schwierigkeiten kommen, die Leute entlassen. Also natürlich gibt es beobachtbare Entwicklungen, die zur Besorgnis
bringen. Aber trotzdem, dass man dann greift, als Mensch in der Gesellschaft zu rechten Parteien. Ich weiß immer noch nicht genau, was uns da bevorsteht. Weil natürlich gibt man, was ich gelesen habe, zum Beispiel in den USA, gibt man Schuld, dass die Frauen viel zu viel auf den Arbeitsmarkt drängen. Also in Wahrheit gibt es auch so verschobene Kreise, dass Wahlrecht für Frauen eigentlich ein Fehler war. Also ich weiß auch nicht, was das, sage ich jetzt als Frau, für uns als Frauen auch bedeutet. Das weiß ich auch nicht, weil es wählen zwar viele Frauen genauso die rechten Parteien, aber letztlich ist es ja doch eine Männerbündnispartei, muss man ja ehrlich sagen.
Naja, okay.
Nein, freilich haben es Frauen dabei und sie sind
ja, ja.
Nein, aber Unterschied.
Aber da wird es... Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie du das so beschrieben hast, rechte Parteien und so. Die Parteiführung, die kann ich ja noch skizzieren. Für mich ist es nicht so klar, und wir sehen das ja auch in den Wahlstromanalysen, es wählen ja auch Menschen rechte Parteien, sogenannte rechte Parteien, die auch aus einem anderen Spektrum kommen. Wir wissen das jetzt nicht. Ich würde jetzt zum Thema Frust oder das, was wir gerade versucht haben zu beschreiben, unsere persönliche Befindlichkeit oder mein persönliches Empfinden, ob ich Frust und alles, was daran gekoppelt ist, mit den weiteren Begriffen sehe, möchte ich einbringen. Die These, also wenn wir mit Frust über Frust sprechen, unsere Besorgnis, Ängsten und so weiter, über die Entwicklung, dann drehen wir jetzt einmal das Ganze. Und da müssen wir, stelle ich die Frage, wählen nicht vielleicht unsere Mitbürgerinnen und Bürger aus Frust diese Partei?
Ja, ja, das kann ja wohl sein. Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht.
Also, ich verstehe es auch nicht. Aber das ist letztendlich schon etwas, was bei den ganzen Wahlbefragungen, Analysen letztendlich herauskommt, eine Unzufriedenheit, und ich bringe es halt mit dem Begriff Frust zusammen.
Und ich frage mich immer, ich denke ja sehr viel darüber nach, weil ich kenne ja auch Menschen in meiner Blase, die sagen, ja, die Leute sind dumm und so. Das sage ich nicht. Ja,
ungebildet.
Ungebildet, ja. Ich schaue
einfache Urteile
auf das Faktum, dass eben letztlich 60% der Österreicherinnen und Österreicher rechtsgerichtete Parteien wählen. Ja? Und dann versuche ich zu verstehen, damit ich auch wieder zum Thema Zuversicht weitersprechen kann, versuche zu verstehen, warum wählen die diese Parteien? Was wollen sie? Woran glauben sie? Weil, wie ich zuerst gesagt habe, am meisten fertig macht mich ja diese Unsicherheit, dass ich keine Ahnung habe, was rechtsgerichtete Parteien machen, wenn sie denn die Macht haben.
Ja,
was wird da geschehen?
Ja, das ist die Sorge.
Und die Unsicherheit, das ist für mich schon ein wesentliches Element, wo ich überlegen muss, wie komme ich zur Zuversicht? Weil das ist ja unser Thema.
Ja, aber ich würde wirklich noch dabei bleiben bei dem Frust, so wie ich es beschrieben habe.
Ja, ist egal.
Bei den Bürgerinnen und Bürgern, die eben rechte Parteien ihre Stimme geben.
Ja, was wollen
die? Ja, oder was macht sie betroffen? Was macht sie vielleicht frustriert? Was bewegt sie, motiviert sie dazu, die Stimme zu in diese Richtung zu geben? Das ist ja ein Statement. Wenn ich als Staatsbürgerin oder Staatsbürger die Möglichkeit habe, bei demokratischen Wahlen meine einzelne Stimme, und jeder Bürger, jede Bürgerin hat halt einmal eine Stimme, aber es ist ja eine Entscheidung, wem ich die gebe.
Das war ja meine Frage, warum gebe ich sie?
Ja, aber ich würde dem nachspüren, was steckt da dahinter?
Das möchte ich dem auch wissen. Und da muss ich wieder auseinanderdividieren. Wie viel Prozent von meiner Entscheidung kommt aus mir heraus, aus meinem Gedankengut, aus meiner Einstellung, aus meinem Herzen, was ich spüre, was ich für richtig halte,
wovon ich überzeugt bin.
Ja, und was zu meinen Gedanken auch passt. Und andere Seite, wie viel kommt aus dem, was mir eingeredet wurde? Ja, also wenn die Menschen sagen, und das höre ich ja oft, ja, zuerst haben sie uns Corona eingeredet, dann den Krieg und dann die Klimakrise. Und alles ist ein Betrug.
Mhm.
Das heißt dann für mich, man erwartet sich dann von den Parteien, denen man die Stimme gibt, dass nun, was ja auch in der Werbung wieder kommt, Ehrlichkeit wird. Ehrlichkeit, das heißt, dass dann gesagt wird, was jetzt wirklich ist, weil die Klimakrise ist ja nicht. Also darf man wieder Auto fahren, darf man wieder die Biobauern müssen wir nicht unterstützen, das Versiegeln brauchen wir nicht stoppen, weil das ist ja eh nur alles Chimäre und gilt gar nicht. Jetzt macht mich... Was dann? Warum wähle ich die FPÖ? Weil ich mein Haus nicht schützen, weil ich mein Haus nicht isolieren möchte, weil ich mir das nicht leisten kann? oder weil mich die Fremdländer stören, die bei mir vorbeigehen vor meinem Fenster. Und ich mir erwarte, dass es da tatsächlich eine Partei gibt, die die alle hinausschmeißen. Erwarte ich, dass alles billiger wird, was ich esse und einkaufe? Was erwarte ich? Warum wähle ich ausgerechnet ganz rechte Parteien, die mich vielleicht in meinem Schimpfen unterstützen? Vielleicht das. Ich weiß es nicht, weil mir macht das Angst. Ja,
aber schau, was du gerade vorhin beschrieben hast, angefangen mit Corona, dann mit der Kriegssituation, mit der Energiewende.
Damit zusammenhängt.
Und gekoppelt an die Klimafrage und so weiter. Hast du ja da ein Maximum an Beschreibung geliefert, wo alles zusammenfließt.
Ja.
Und das eine Motivation ist. Also ich bleibe dabei. Ich glaube, dass letztendlich, ich möchte da nicht Unrecht tun, aber dass die Motivation, also aus meiner Sicht, aus meiner Beurteilung her, hängt eben wirklich viel mit, ich würde es tatsächlich mit dem Wort Frust beschreiben, was die Motivation ist. Eine Unzufriedenheit und genauso auch, wie wir vorher über den eigenen Frust gesprochen haben, auch diese Angst, auch diese Besorgnis und so weiter. Ich tue mich ein bisschen schwer, das jetzt so mir zu einfach zu sagen, es ist nur jetzt eine, wie du die Frage gestellt hast, was kommt aus der eigenen Überzeugung und was beeinflusst.
Und was wurde mir eingeredet? Ja?
Natürlich hast du recht, der Populismus, die Polarisierung, die hat da einen ganz massiven Anteil. Also
das kann man ja auch
analysieren und überprüfen, das ist ja sichtbar. Aber letztendlich ist für mich die Frage, muss ich natürlich runterbrechen und muss ich ganz individuell anschauen. Es ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Jeder einzelne Mensch hat in seiner Lebensrealität kommt dann zu einer Entscheidung, zu einer Überzeugung und letztendlich, das ist ja die Motivation, und die ist ja sehr unterschiedlich, ob das jetzt eingeredet, populistisch oder weil es jemand sagt oder auch aus eigener Überzeugung. Aber wir reden natürlich jetzt einmal hauptsächlich von den Menschen, die überzeugt dann tatsächlich das Kreuz halt dort machen, wo sie es machen, weil sie die unterschiedlichen Beweggründe haben. Aber gehen wir jetzt einmal von Überzeugung aus. Also ich würde trotzdem sagen, der Frust, und ich gestehe dazu, es ist natürlich verbunden beispielsweise mit Enttäuschung, mit Unverständnis, ein persönliches Gefühl, eine persönliche Wahrnehmung von Unzufriedenheit, von Angst, soziale, existenzielle Ängste, die da eine Rolle spielen, dann auch vielleicht eben von außen suggerierte Ängste. Also auch wenn es mir eigentlich noch gut geht, auch wenn ich einen Job habe, auch wenn ich meine Wohnung und mein Auskommen habe, aber weil mir natürlich eingeredet wird, es kommen schlechte Zeiten und es wird ganz, ganz schlimm und du musst jetzt dich fürchten und Angst haben, dass du das alles verlierst oder dass dir genommen wird. Also auch diese ganze Ausländerdiskussion hängt ja ein Stück weit mit dieser Emotion auch zusammen. Und natürlich zum Beispiel Europa. Europa ist ganz schlecht, weil Europa nimmt dir ja alles weg. Wir müssen so viel zahlen für andere und wir sind fremdbestimmt und wir können nicht mehr entscheiden und so weiter. Und also ich würde sagen, dieser Frust, und der fasst für mich einfach, der Begriff fasst für mich diese vielen, vielen individuellen Motivationen, Beweggründe, Ängste, Besorgnis, Ratlosigkeit. Auch gleichzeitig geht das einher mit einer Ablehnung von Presse, Nachrichten, Politik, weil der Diskurs einfach zu kompliziert ist. Und es ist halt wirklich, und das sind diese Aspekte des Populismus, eine absolute Vereinfachung. Man kann dann nicht mehr die unterschiedlichen Aspekte sehen. Und mich hat persönlich einfach erstaunt und überrascht, dass tatsächlich die Erfahrung der Corona-Jahre und alles, was damit zusammenhängt, diese Pandemie, auch wie der Staat, wie Regierungen, wie die Gesellschaft darauf reagiert, das hat alles was verändert. Alles gemacht hat, das war ein unfassbarer Einschnitt, der jeden Einzelnen von uns ganz individuell betroffen hat.
Ja, so hat er gesagt,
jeder hat Erfahrungen damit gemacht, jeder hat sich damit auseinandersetzen müssen, jeder wurde in irgendeiner Weise natürlich auch eingeschränkt, fremdbestimmt.
Und ohne Corona, habe ich gestern gelesen, gäbe es keinen Aufstieg der AfD und der FPÖ, hat einer gemeint.
Hat wahrscheinlich auch was Wahres dran, aber es hat das natürlich etwas zutage gebracht. Also diese Pandemie oder die Erfahrung damit und alles, was damit verbunden ist, hat etwas ganz sichtbar gemacht, was natürlich ohnehin gegeben hat, wie unsere Gesellschaft funktioniert oder auch nicht funktioniert. Aber durch diese Erprobung, also diese unfassbare Versuchsanordnung, die wir uns gerne ersparen und darauf verzichten hätten können, aber die hat etwas sichtbar gemacht. Und ich sage keine Sorge, ich sage dir jetzt nicht den Satz dazu, das hat dann was Gutes. Sondern, nein, es hat etwas sichtbar gemacht. Also ich war sehr überrascht, dass das in der Wirkung so stark ist und diese Verletzungen, die individuell ganz unterschiedlich sind. Und das würde ich denke, das muss man ernst nehmen. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wie man eingefordert hat, das Aufarbeiten der Pandemie, was das heißt.
Die Entschuldigung.
Ja, aber Entschuldigung ist vielleicht zu wenig, sondern es ist wirklich das Aufarbeiten. Da fehlen uns natürlich einfach vielleicht auch die Methoden, die Möglichkeiten, auch wie das jetzt auf politisch und in der Gesellschaft passiert. Aber ich würde, es wäre jetzt auch zu einfach zu sagen, das ist an allem schuld. Das wäre jetzt zu einfach. Und es wäre mir auch zu einfach zu sagen, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, dann hätten wir nicht. Also hätte. Für mich hat es etwas zutage gebracht, wo unsere Gesellschaft, unsere Öffentlichkeit Schwächen hat, wo unser Miteinander, unsere scheinbaren uns verbindenden Werte doch in Frage gestellt sind.
Wenn ein Problem auftaucht, wie dann auf einmal die Tür einen Spalt aufgeht in Richtung Übergriffigkeit.
Und wie Verunsicherung zur Bedrohung wird und auch zur Bedrohung verwendet wird, wie das natürlich, muss man auch ganz klar sagen, weil diese rechten Parteien haben natürlich alles, was da passiert ist, auch instrumentalisiert und für ihren Zweck verwendet. Also es ist total komplex. Wenn man darüber spricht, hat man immer die Gefahr, dass man einen Aspekt natürlich jetzt nicht berücksichtigt. Aber ich glaube, wir sind uns darauf einig, dass viel dieses Schwelgenden, des vorhandenen Frusts in unserer Gesellschaft und damit, wenn ich das Wort Frust verwende, möchte ich ja ernst nehmen, dieses Empfinden.
Ja, so habe ich ja gesagt. Ja.
Und ich habe ja ein Verständnis und einen Respekt davor. Und mir tut es auch unfassbar leid, dass diese Erfahrungen gegeben hat und dass diese Erfahrungen diese negativen Wirkungen haben und eben in dass dann das aber auch empfänglich dafür macht, für den Populismus, für diese Beeinflussung, für diese Manipulation, die natürlich, wo sich manche sofort aufregen würden, wenn man Manipulation sagt. Aber für mich ist es tatsächlich, also zum Beispiel diese Polarisierung Aber wenn jetzt jemand sagt, ich höre sowieso keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr.
Weil das ist alles Staatsfunk und gesteuert.
Ganz richtig, das ist System. Und diese Begriffe werden ja, wie wir wissen, gerade auch vom Herrn Kickl ganz bewusst auch verwendet. Also für mich ist es nachvollziehbar, aber trotzdem können wir ja dabei nicht stecken bleiben.
Nein.
Und da kommen wir auch zu der Frage, wie geht man mit dem Frust um?
Ja, ich möchte zuerst nur was davon, mir greift es ja trotzdem auch wieder ein bisschen zu kurz, weil ich ja wirklich rund um die Uhr fast darüber das Ganze nachdenke, weil es mich so trifft. Aber ich schon in den, ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, was ich in der Wertestudie schon des Zulehner, Theologische Uni, der hat immer so große Jugendstudien gemacht und schon in den 80er Jahren hat er eben den aufkommenden Autoritarismus und die niedergehende Solidarität als Hauptkennzeichen gesagt. Und ich sehe schon das Problem, dass das, was man im weitesten Sinn als diese höheren Werte, von denen ich zuerst gesprochen habe, bezeichnen kann, also einfach nicht mehr so funktioniert hat. Ja, es hat die christlich-soziale Partei den Glauben an das Christliche in den Augen der Menschen verloren.
Mhm.
Es hat die sozialistische Partei den Glauben der Menschen, für die sie da war, verloren.
Die sozialen Werte.
Und es haben massiv in Europa die Religionen an Glaubwürdigkeit, an Vertrauen eingebüßt. Hm. Und jetzt hat man immer, schon Jahrzehnte redet man von der aufkommenden Orientierungslosigkeit der Jugend. Und jetzt natürlich ein verkürzter Satz, eine verkürzte Botschaft, die auf einmal wie eine Säule dasteht, an der man sich anhalten kann, die wirkt dann. Ja, und
das ist verloren gegangen, aber es geht dann eben noch weiter in der Entwicklung, würde ich sagen. Nämlich auch die Demokratie und das, was man unter Demokratie versteht, nämlich in der Ausführung die Politik, politische Systeme, politische Strukturen haben an Glaubwürdigkeit verloren.
Ja.
Und, das ist das eine, und dann geht es weiter zu den Medien in unserer vielfältigen und in dieser ganz pluralistischen Medienwelt mit allen Beeinflussungen und natürlich in dieser digitalen Welt der Informationsflut hat auch Presse oder eben haben Medien auch zum Großteil, also auch das, was wir sozusagen Qualitätsmedien nennen, auch an Glaubwürdigkeit verloren.
Ja.
Zumindest aus der Sicht der Kritiker.
Und ich glaube, daran wurde auch, jetzt komme ich wieder zu meiner Unsicherheit, da wurde auch gestrickt daran, weil was mich, meine Unsicherheit befeuert, und das muss man intern noch sagen, bevor man über Zuversicht reden kann, ist das perfide Element, das in unserer Gesellschaft da ist, gerade aus Richtung jener, die an die Macht wollen. Ja, wenn zum Beispiel eine rechtsgerichtete Partei ständig davon spricht, dass sie die Demokratie hochhalten wollen, die nicht mehr gegeben ist, ja, dann ist das für mich, das geht so durch. Ja, ich höre ja die Leute sagen, wir leben gar nicht mehr in einer Demokratie. Wir müssen ja schauen, dass wir wieder in eine Demokratie kommen. Ja? Mhm. Und das Perfide daran ist, dass die Demokratie ja so in Gefahr ist, aus meiner Sicht, mit rechten Parteien. Ja? Das ist ja, was da als Demokratie bezeichnet wird, ist ja nur der Wunsch, dass eben niemand einen als populistisch machtorientiert und eben nicht demokratisch bezeichnet. Und das wird als undemokratisch genannt. Ja? Das ist ja,
das ist eine Begriffsverschiebung.
Und das ist für mich das Perfide. Und da sehe ich auch, In all den Diskussionen, die ich jetzt in der Zwischenzeit oft abgeschaltet habe, weil ich dann resigniert sagen muss, man kann dem nicht an. Ja, das wird so geschickt mit Geschliffenheit und mit einer sicher dahinterstehenden Schulung, das eh alle haben, ja, aber niemand hat so gewandt und eigentlich jetzt von großartig von der Wirkung her geschafft. Das
ist perfektioniert.
Total perfekt. Was soll man dann sagen, wenn auch in den ganzen Interviews, es wird so geschickt mit Wörtern herumgedreht, dass dann überhaupt keine Gegenstimme mehr Platz hat und alle das glauben.
Ja, aber das sieht man bei Trump oder das sieht man auch bei der FPÖ. Es sind die Strukturen perfektioniert. Also es ist medial, es ist diese eigene Pappel bei der FPÖ mit eigenem quasi unter Anführungszeichen Fernsehen, also eigenen Informationskanälen, die wirklich unabhängig von der Gesellschaft oder von der Mehrheitsgesellschaft existieren können, die beeinflussen, die eine totale Macht haben und, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, auch im Hinblick auf Demokratie, es wird dann suggeriert, dass quasi die Demokratie ist in der Krise und das ist undemokratisch, also das ist ja auch so ein Kampfwort. Wir sind das Volk ist genauso das Kampfwort und das Wir sind das Volk ist ja so eine Verkürzung, weil eine Gruppe, die das ruft, sagt, wir sind das Volk, aber sie schließen ja die anderen aus. Also ich kann ja nicht ernst zu nehmen sagen, wir sind das Volk, weil wer ist das Volk? Ja. Und das hat eigentlich keine Legitimierung. Ja?
Und es ist wieder die Bildung. Und darum rufen wir alle, wir brauchen mehr Bildung, weil wir müssen uns mehr vergewissern, was stimmt wo und was stimmt wo, aber nicht. Ja, dieses Funktionieren des Negativen, ja, das muss man ja auch sagen, wenn wir von Zuversicht reden, muss man sagen, auf der anderen Seite sind wir ja permanent konfrontiert mit dem, was alles ganz arg ist. In den herkömmlichen Parteien, in den Institutionen, es wird auch vor der Legislative und Exekutive kein Halt gemacht. Es wird alles in Frage gestellt, was ja eigentlich demokratische Errungenschaft ist. Ja? Und das funktioniert. Es wird das wirklich in einem Ausmaß diffamiert, auch immer mit irgendwelchen Beispielen. Ich meine, die Bevölkerung glaubt ja wirklich, hat man das Gefühl, viele Leute in der Bevölkerung, dass die Ausländer Schmarotzer sind, ja, dass die Ausländer Kinder angeben, die sie gar nicht haben und dann vom österreichischen Staat die Kinderbeihilfe kassieren. Und was mir da Leute alles erzählen, ein Finanzbeamter hätte meiner Masseurin gesagt, dass es Millionen und Abermillionen sind, die der österreichische Staat für Kinder zahlt, die es gar nicht gibt. Ja, es kann schon sein. Also diese Depperte, muss ich fast sagen, Rede von den Sozialschmarotzern, die hat es immer schon gegeben. Und weil es natürlich die gibt, die schauen, was sie woher kriegen können, ohne dass sie dafür viel arbeiten müssen. Ich sage dann meistens drauf, wenn ich sowas höre, und hast du das Gefühl, dass wir die Sozialschmarotzer mit den lächerlichen paar Millionen, so als Spaß, da unten suchen müssen, ja, in der Bevölkerung? Haben wir nicht ganz andere Sozialschmarotzer, wo es um Milliarden geht, die in Österreich keine Steuern zahlen, weil sie das irgendwie umgeben können und riesige Unternehmen sind? Sind das nicht auch Sozialschmarotzer oder wie siehst du das? Also es gelingt, dass man die unterschickt, das hat schon die arge Armut immer gesagt, ja, die ich ja sehr bewundere mit Martin Schenk und der Maria Moser. Man hetzt die unteren Bevölkerungsschichten gegeneinander auf und das sehr erfolgreich. Und hier ist der Boden, dann, das ist dann, wir sind das Volk.
Ja, Angst machen funktioniert.
Ja.
Also diese Entwicklung von diesen negativen Narrativen funktioniert, sei es dann, also ich bringe da jetzt noch ein anderes Beispiel, alle Syrer und afghanischen Männer sind ja eigentlich schon potenzielle Messerattentäter oder grundsätzlich Attentäter. Und einzelne Fälle von Menschen, die dann tatsächlich radikalisiert sind und Taten vollbringen, werden ja dann hochstilisiert und werden ja dann alle in die Pflicht genommen und es wird pauschalisiert. Also das Angstmachen funktioniert unfassbar.
Und verallgemeinern, nicht? Das, der Populismus würde verallgemeinern.
Natürlich, aber das Angstmachen funktioniert und das erzeugt dann natürlich einen Frust, weil ich werde halt dann pausenlos getriggert und ich werde ja unterstützt in meiner Negativhaltung. Die Gegenfrage ist einfach die, und das ist halt auch die Frage, wie mit dem Frust umgehen. Die Gegenfrage ist, was sind die Optionen, was ist der Weg da heraus? Und deswegen gefällt mir das Wort Frust sehr gut, weil Frust impliziert diese Aussichtslosigkeit. Ich habe die Hoffnung ist enttäuscht und ich sehe, wie man auf Österreichisch sagt, ich sehe mich nicht mehr raus. Ja?
Ja,
und deswegen bin ich so frustriert. Ich sehe eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels. Es wird nur mehr schlechter, es wird mir auch suggeriert und man muss schon auch sagen, und deswegen ist es, das sagen wir jetzt natürlich aus unserer Betrachtung, diese rechten Parteien, diese populistischen Parteien haben ja dann doch auch nicht die Lösungen. Also die hört man ja auch nicht.
Ja, aber das ist ja das nicht.
Es ist so einfach zu schreien und Angst zu machen. Aber wo sind die Gegenantworten? Wo sind die Lösungen?
Und ist es eine Lösung? Das ist jetzt, waren jetzt nicht die populistischen Parteien, es waren Regierungsparteien, weil wir meiner Meinung nach das ja alles übersehen haben. Ist es eine Lösung, junge Männer aus dem Ausland kommend, Asylanten, in ein Auffanglager zu geben, und dort ihrem Schicksal zu überlassen, wenn wir rechtzeitig viel Geld, das wäre viel gewesen, in die Hand genommen hätten und die Zuwanderer, sei es aus welchen Gründen immer sie kommen, auch begleitet und geschult in unseren Werten und so, dann braucht man nicht immer schreien, die müssen sie anpassen und sonst weg mit ihnen, in Flieger gesetzt und über Meer abgelassen durch eine Luke und so. Es gibt ja diese Grauslichkeiten ja wieder so arg. Aber wir haben das auch nicht können und haben zu diesem Ausgeliefertsein ja wirklich einiges dazu beigetragen und weiden uns, und das muss ich auch den Medien vorwerfen, allen Medien, nicht nur den Seriösen, den Seriösen eh nur am wenigsten. Wir weiden unsere negativen Nachrichten. Und ich möchte wirklich wissen, wie viel Prozent der Schulen in Österreich hatten schon einen Schüler, der sein Messer ausgepackt hat, vielleicht aus Syrien kommend, also einen ausländischen Schüler, der sein Messer ausgepackt hat und Lehrerin oder Schülerin bedroht hat. Aber man hat das Gefühl, jetzt ist es an unseren Schulen gefährlich, es wird mit Messern aufeinander losgegangen. Mhm. Weißt du, das macht mich so fertig, weil das ist ja nicht so. Und so ist mit allen Geschichten, die man so erzählt, die werden groß herausgebracht, schon wieder ein Messerattentat an einer Schule und so. Und was kann man dagegen tun?
Ja, da wird unfassbar mit Angst gearbeitet. Ich würde unterstellen, den rechtspopulistischen, rechtsradikalen Parteien, dass das schon eine ganz bewusste ideologische Steuerung ist.
Ja, natürlich.
Das wird instrumentalisiert. Die arbeiten ganz bewusst auch, es geht um Macht, da auch tatsächlich Angst zu schüren, weil das ein Instrument ist, ganz bewusst auch zu polarisieren. Und eben, das steckt ja alles auch in Populismus und in dieser Motivation dahinter. Und insofern würde ich sogar sagen, dass der Frust und das hat so einen kleinen gemeinsamen Wortstamm, der Frust auch sehr viel mit Verlust zu tun hat. Also Verlust an Sicherheit, Verlust an Optimismus, Verlust an Perspektive und letztendlich Verlust an Werten oder zumindest der Überzeugung und den Glauben an die uns verbindenden Werte. Und da wird etwas geschürt, denn, das wissen wir auch, und Frust ist eine Emotion, die man ganz schwer halten, also auch beschreiben kann, auch die sehr individuell ist, es ist eine Emotion, die wir selbst auch in unserer eigenen Wahrnehmung gar nicht so fassen und verstehen können. Und das macht es ja auch unheimlich, ja, auch gefährlich oder unkontrollierbar und hat eine unfassbare Eigendynamik. Und da ist eigentlich meine Sorge. Also ich glaube, und das ist meine Sorge, dass der Frust lähmt, dass der Frust diese zu viel in Frage stellt, nämlich aus dieser Emotion heraus dann alles in Bausch und Bogen verurteilt und auch den Glauben an und die Überzeugung an die Werte, die uns eigentlich verbinden und die uns ein gutes, gemeinsames, soziales Leben in Verantwortung mit und füreinander lenken, dadurch auch gelähmt werden. Weil, und das kommt ja, da geht einher mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, wo das Ego, der Egozentrismus, die eigene Befindlichkeit mehr und mehr in den Vordergrund gestellt wird. Ich habe ja ein Recht darauf. Alle haben eigentlich die Verantwortung, der Staat hat die Pflicht, mir alles zu geben, weil ich in meiner Egozentrik, in dem haben wollen, in haben dürfen, wird mir ja das pausenlos durch die Werbung und so weiter suggeriert. Und wir sind das Volk, das hängt ja auch irgendwie damit zusammen.
Und der gute Führer wird dann schon für mich sorgen, ja?
Ja, also irgendjemand wird es dann richten.
Ja.
Das ist so die Hoffnung. Das wäre einfach, ja, und das wird halt suggeriert als die Lösung aus dem Frust, aus den Ängsten heraus.
Ja, das ist
und das, da würde ich ein ganz, ganz richtig, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen darüber setzen. So einfach ist die Antwort nicht. Da kann man auch sagen, Menschen, das ist der Appell, geht in euch, seid vorsichtig. Muss jetzt gar nicht dazu sagen, lernt aus der Geschichte, aber man könnte es sagen. Aber macht ihr auch bewusst, dass das dann ein Abgeben von Verantwortung ist. Irgendjemand wird es richten, der große, starke wird es richten, der weiß dann alles, der weiß mehr als ich in meinem Frust, der suggeriert mir das. Und da ist die große Gefahr. Also für mich ist der Punkt, wir müssen, es geht, und das hat sich auch dann im Endeffekt logischerweise mit Bildung zu tun, es geht darum, die Werte, wenn man will, Wertebildung, Demokratiebildung, da einen Fokus drauf zu richten, uns bewusst zu machen, was ist denn wirklich Demokratie? Sind unsere Werte, was bedeutet Rechtsstaatlichkeit, wie sieht unser Zusammenleben aus, an dem wir uns orientiert haben.
Jetzt gibt es aber natürlich auch die Untersuchungen, wie es halt im Wahlkampf war in den USA, da habe ich einiges dazu gelesen, dass es gar keine Argumente gibt, die Menschen davon abhalten, zum Beispiel Donald Trump zu wählen, weil die schon so groß sind, diese Meinungen und diese Vorurteile, dass es gar nicht Fakten der Verurteilung wegen Vergewaltigung und so weiter, das zählt nicht. Also das heißt, das reine Informieren ist auch schwierig, wenn jemand schon so auf Schiene ist. Ich denke mir die ganze Zeit, nicht nur jetzt bei unserem Podcast, sondern immer, was sage ich meinen Kindern, denen sage ich nichts mehr, weil die sind erwachsen, was sage ich meinen Enkelkindern, was würde ich meinen Schülerinnen sagen? Weil es ja darum geht, wie kann man trotzdem gut und gern leben in dieser Gesellschaft. Wir haben genug Vermehrung der Depression. Ja, es geht also schon darum, auch aufzubauen, einen positiven Blick in irgendeiner Weise. Und das ist halt schon schwer. Ja, ich habe die Lehrerin meiner Enkelin bewundert, als die in die Klasse kam, wo die halbe Klasse geweint hat. Die haben sie natürlich gegenseitig auch angesteckt, dass sie jetzt als Menschen mit Migrationshintergrund, und das ist ja auch bei meiner Enkeltochter, sind es 80% in Wien natürlich, und die haben geweint, weil jetzt müssen sie dieses Land, in dem sie geboren sind, wo sie in die Schule gehen, das müssen sie jetzt verlassen. Und die hat das, die musste das irgendwie auffangen. Ja? Mhm. Und meine Enkelin, wenn ich nachfrage, erzählt, es gibt überhaupt kein, also die sind ganz gleich wie alle anderen. Also es gibt keine Konflikte in der Klasse wegen Religion oder mit Mädchen. Oder
also die Beeinflussung kommt von außen.
Da gibt es keine Messer in dieser Klasse. Mhm. Oder, also das ist, ich meine, die Schule tut auch sehr viel, es ist eine tolle Schule, die auch sehr viel dafür tut, dass es zu einem guten Miteinander kommt und einem ehrfürchtigen Umgang mit der Natur und mit dem Anderssein und so. Also es, die tun da schon auch was. Und die Lehrerin hat das auch geschafft, in der Klasse wieder so viel Informationen zu geben und auszutauschen und durch ein gemeinsames Miteinander zu sehen, wie sind denn wir wirklich? Ja? Da gibt es ja auch diese, kann ich leider nicht zitieren, ob es da nicht eine ganze Studie gibt dazu, dass sich der innewohnende Rassismus um Deutliches, also um ganz viel verkleinert, wenn man einen vom eigenen Rassismus betroffenen Menschen kennt. Mhm, da habe ich mehrere Interviews.
Das Persönliche, das ist auch, auch bei sogenannten Ausländern,
ja,
dass natürlich die Ängste, wenn ich gar niemanden kenne,
ja,
sich dann verändern, wenn plötzlich der Mensch einen Namen bekommt.
Genau. Oder wenn manche sagen, ja, mein Führer, der bei mir die Installationen und alles macht und der so eine nette Frau hat und zwei liebe Kinder. Und, ja. Mhm.
Ja, Elsbeth, also was glaube ich schon, und das ist auch ein bisschen verantwortlich für das Frustgefühl, das ich habe, ist nämlich das Wissen, dass solche Heilungsprozesse in der Gesellschaft, also dass man wieder zum Richtigen findet, wenn man es jetzt so will, sich etwas schützt, nicht indem man es verbietet, sondern indem man gemeinsam auch zur Erkenntnis kommt,
genau,
wo was ist uns wichtig? Woran wollen wir uns orientieren? Wie wollen wir gemeinsam leben? Wie wollen wir, dass Politik gemacht wird mit allen, ja, auch
genau,
Aspekten, die halt die Werte haben? Ich weiß, dass das ein unglaublich langer Prozess ist. Das merkt man im Bildungssystem, das merkt man in der Schule. Ja. Das geht nicht mit einem Hebel umlegen, sondern das sind viele Jahre, das sind viel ist Erfahrung, das ist Auseinandersetzung. Lernen ist nicht von heute auf morgen. Und das erzeugt ein bisschen einen Frust in mir, dass ich weiß, dass es langwierige Prozesse sind. Und um jetzt aus meiner Sicht schon eine Antwort drauf zu geben, was gegen den Frust tun, und es wird ja ohnehin immer wieder gefordert. Aber ich glaube, es braucht noch viel mehr Bewusstsein. Vehemenz ist jetzt das falsche Wort. Aber eine klare Entscheidung dazu. Wir verwenden wir, die wir meinen, dass wir jetzt das Wissen haben, also um das ein bisschen zu relativieren. Aber ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir in der Bildungsarbeit lernen und erklären, was Demokratie, was Rechtsstaatlichkeit, also was die Werte, das Bewusstsein der Menschenwert, Menschenrechte und auch was Justiz und Rechtsstaatlichkeit, alles was europäische Werte anlangt, dass wir das noch ganz viel, viel bewusster und klarer thematisieren und erklären. Wir verwenden das oft einfach als so, ich sage es jetzt einmal, als die Keule, wo wir sagen, ja, an dem fehlt es, das braucht es. Aber ich glaube, es braucht noch viel klarer und viel eindeutiger die Didaktik und die Umsetzung, was es wirklich in unserer Gesellschaft diesbezüglich an Aufklärung braucht.
Ja, ich gebe dir da ganz recht. Ich weiß noch, dass du noch viel mehr hältst vom Erklären als ich. Ja.
Nein, nicht nur erklären, sondern das lerne ich von dir. Es muss, und das ist vielleicht die Krux an der ganzen Geschichte.
Es muss Thema sein.
Es geht nicht um Informieren.
Ich sag dir's. Ja, genau.
Es geht nicht um das Ich sag dir's, sondern, und das ist vielleicht genau das, an dem es fehlt, weil diese Keule bedeutet, ja, wir müssen das noch mehr vermitteln. Wir müssen das noch mehr informieren, wir müssen das noch mehr lehren.
Das bringt nichts so. Ja,
sondern wir müssen es leben.
Ja, und die Zeit des Prägens ist schon lang vorbei. Und ich möchte etwas ganz Wichtiges sagen, was zuerst aufgekommen ist, was du auch hereingebracht hast. Zum Beispiel, was wir immer sagen in unserem Podcast, das individuelle Ich muss für sich die Gelegenheit kriegen, die Zukunftsvisionen zum Beispiel sich bewusst zu machen, aufzuschreiben, in welcher Gesellschaft will ich leben, was soll hier sein. Meine Lehrerin hilft mir dabei, auch das dann zu reflektieren, aha, wenn ich mir das wünsche, dass keine Ausländer mehr da sind, weil ich das nachsage, ja, dann hilft mir meine Lehrerin und sagt, okay, wer glaubst du, wird dann deine Oma betreuen? Wer meinst du, wir haben so und so viele Kinder, wie soll das dann gehen? Wie können die dann uns später erhalten und so? Also Information über Selbsterfahrung, das finde ich ganz wichtig und darum sage ich auch schon, fast 40 Jahre lang, dass sich in diese Richtung Bildung verändern muss und das alles hereinbringen muss, was übrigens man 100 Jahre schon weiß, ja, in die ganzen reformpädagogischen Ansätze. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass Menschen lernen, Kinder auch lernen, für sich selbst zu formulieren, was will ich eigentlich? Ich meine, im Großen gesehen, das wissen wir, aber das machen wir jetzt in der Debatte nicht mehr auf, ist natürlich völlig klar und bewiesen in vielen Schriften, dass eine Gesellschaft, in der gerechte Güterverteilung herrscht, viel mehr in der Lage ist, friedlich zu leben und auch real das Leben zu managen, ohne diese ganzen Schreiereien und Verhetzungen. Ja? Aber das klammere ich jetzt ein, obwohl ich es schon in meinem Hinterkopf habe, eben was ich zuerst gesagt habe, dass man die Unterschicht aufeinander hetzt, die eigentlich die unteren, ich will nicht sagen 10%, auch die unteren 30% eigentlich sind da in erster Linie Ansprechpartner für diese Schreiereien und populistischen Geschichten. Also das, glaube ich, ist das Wichtigste in der Pädagogik, die Kinder ein Gespür wieder finden zu lassen für das eigene Gefühl. Weil ich glaube daran, da ist es jetzt mein Optimismus, dass im Menschen drinnen schon der Altruismus auch steckt. das Bedürfnis, mit anderen gut zusammenleben zu können. Ich glaube nicht, dass man mit Hass und Diskriminierung auf die Welt kommt. Das ist mein Optimismus. Ich hoffe, ich habe ein bisschen auch recht.
Ich würde es gar nicht nur auf Kinder beschränken, sondern ich würde es wirklich auf die Gesellschaft übertragen. Und du sagst es, es ist das Miteinander und es ist das Miteinander, es ist auch das Mitnehmen. Und insofern müssen wir wirklich daran arbeiten, auch Klüfte wirklich zu überbrücken und mehr zum Miteinander zu kommen. Ja, das ist eine große Frage und es gibt nicht die eine Lösung. Wir sind weiter auf der Suche. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt. Es war ein bisschen traurig, aber wir bleiben bei den Optimismusresten.